Wieners elektrische Welt. Der Podcast für den durchgeknallten Buster. Moin und herzlich willkommen zur 9. Folge von Fingerswelt Podcast. Bei mir ist Sven.
Moin.
Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, was das Thema Pfusch ausmacht und wie man am schlechtesten mit billigem Werkzeug umgeht. Aber zunächst, was gibt's Neues?
Wir haben Musik. Mein guter Freund Olaf hat uns ein kleines Klavierstück als Intro komponiert und ich war gestern mit 2 Mikrofonen vor Ort und habe das Ganze aufgenommen. Klingt doch echt gut, oder?
Ja, wir werden immer besser, immer professioneller. Aber zunächst, was gibt's Neues aus der Werkstatt?
Ich war auf Shoppingtour für Bastler im Ruhrgebiet. Finger hat die Ergebnisse dieser Tour teilweise jetzt vor seiner Werkstatt unverrückbar stehen, in Form von mehreren Kilo schwerem Eisen. Da wurde eine Werkstatt aufgelöst vom Nachbarn eines befreundeten Bastlers. Und es ist das Paradies. Es ist das Paradies für alle, die schwere Werkzeuge lieben. Ich habe mehrere Schubladen mit schweren Reibeilen mitgebracht, bis rauf zu 45 mm. Dazu die passenden Bohrer. Mir selber habe ich eine Gasflaschenwaage abgegriffen. Und ich habe einen Holzkasten bekommen, der sieht aus, als wenn er aus Reichsbahnbeständen ist und innen drin ist ein kompletter Schneid- und Schweißbrennersatz, entsprechend dem Inhaltsverzeichnis.
Man muss allerdings auch dazu sagen, ein paar Kilo ist maßlos untertrieben. Du hast mir gefühlt eine Vierteltonne Zeug auf den Hof gestellt und ich habe den gestrigen Tag damit verbracht, das Zeug mal auszusortieren. Ich bin jetzt so bei gefühlt so einem Zentner Bohrer in jeder Größe plus Reibaalen in unmenschlicher Größe. Also dazu gehört eigentlich ein Windeisen von einem Meter Länge. Da müssen wir nochmal gucken, wo wir das herbekommen. Also die Mengen waren wirklich beeindruckend bis bedrohlich. Ich weiß im Moment nicht so recht, wohin mit dem ganzen Zeug. Ich muss mir, glaube ich, noch ein paar Schubladen anbauen.
Also alles MK3 kannst du mir überlassen. Das passt in meine Drehbank.
Ja, das passt bei mir auch rein. So ist es ja nicht. Ne? Da sind ja auch noch die ganzen Bohrer mit Innenkühlung und so weiter. Was wir damit machen, ist mir noch nicht so ganz klar. Vielleicht sollten wir uns mal jemanden suchen, der Bohrer anschleifen kann und uns das vernünftig zeigen lassen.
Aber genug Fleisch zum Üben ist dran.
Ja, definitiv, definitiv.
Und was gibt's bei dir Neues?
Ich versuche gerade, mir das Fliesenlegen beizubringen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich muss im Bad so ein paar Quadratmeter, da war ein Wäscheabwurf und den habe ich jetzt rausgeschmissen, dann hat das nicht gefliest. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Also ich habe mir schön ein paar Baumarkt-Tutorials angeguckt, ein Paket Fliesenkleber gekauft und ein paar Fliesen. Ehrlich gesagt, ich überlege, ob ich vorher vielleicht ein bisschen üben sollte, sonst hänge ich den Haussegen massiv schief. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Und gestern musste ich mal wieder meinen Laser auseinanderbauen, weil ich laserte so vor sich hin und auf einmal kamen da so ratternde Geräusche raus und dann lag also das Ganze, die halbe Mechanik lag unten drin. Da waren also gleichzeitig mehrere Rollen abgefallen an der Führung. Ich habe wohl beim letzten Mal vergessen, ein paar Schrauben anzuziehen, als das da drin gebrannt hat. Ich musste ja eine Rolle neu machen und irgendwie war das alles nicht so gut. Stand unter keinem guten Stern gestern. Ich habe das Ganze dann abgebrochen.
Na, die Brandlast in deinem Laser ist ja auch relativ hoch mit dem, ja gut, 2 Finger hoch Bodensatz drin.
Ja, dabei hatte ich das letzte Mal dann noch rausgenommen, auf deinen Hinweis hin, dass du das immer aussaugst. Da habe ich dann mal grob ausgeschaufelt, das Ganze. Also gebrannt hat diesmal nichts, aber naja, dafür lag das Innenleben unten drin. Der Witz ist, ich habe es irgendwie geschafft, es besser zusammenzubauen, als es vorher war. Also er schneidet jetzt viel besser. Ich glaube, die Optik war auch verstellt nach dem Brand. Ja, du hast dir ja von Amazon so einen kleinen Fräsenbausatz gekauft. Da könntest du mal ein paar Worte drüber verlieren.
Ich wollte es mal wissen. Ich habe mir einen der billigsten Fräsenbausätze gekauft, die man so bekommen kann für die Größe, und zwar für 30 x 18 cm Bearbeitungsfläche, habe ich 209 Euro bei Amazon hingelegt. Bei eBay gibt es das Ding noch billiger. Und das Ding soll langfristig in Werkstatt 2-mal untergebracht werden. Jetzt wird es erstmal aufgebaut, erstmal ein bisschen ausprobiert. Christian hat das Ganze schon begutachtet und man bekommt erstaunlich viel Fräse für sehr wenig Geld. Größte Schwachstelle ist eigentlich der Motor, der ist wirklich sehr schwachbürstig. Das ist quasi das Innenleben von einem Akkuschrauber für 12 Volt Betrieb mit einer aufgeschrumpften Spannzange. Für 1/8 Zoll Fräser, da kann man vielleicht mal direkt einen Proxon ranschrauben vorne, aber ansonsten macht das Ganze einen relativ guten Eindruck.
Also ich fand das Ding erstaunlich. Gut, der Motor, das ist eine Nummer größer als normalerweise in einem Dildo verbaut ist, aber ansonsten erstaunlich stabil das Ding und ich bin mal auf die ersten Fräsergebnisse gespannt und was man aus dem Ding da wirklich rausholen kann. Ein anderer Motor muss wahrscheinlich langfristig drauf, aber erstmal zum Spielen mit allem drum und dran. Sämtliche Kabel, Elektronik, sogar eine Art seltsames, aber einfach gehaltenes Handsteuerungsmodul.
Mit SD-Karten-Slot und ja quasi ein G-Code-Abspieler da drin.
Also ich bekam ja Lust, mir das auch zu... Nicht, dass ich das brauchen würde, das ist totaler Quatsch, ne? Aber wenn man so ein Ding erstmal in der Hand hält, so zum Spielen, ich glaube, ich schaffe das auf der Arbeit mal für die Azubis an, dann kann ich damit auch spielen und muss das nicht bezahlen. Irgendwie sowas in der Art habe ich mir heute überlegt.
Man muss dazu sagen, diese Fräse ist sogar in Teilen aus Aluminium gefertigt, aus Aluminium-Extrusionsprofilen. Und die Seitenteile und die Frontteile sind aus so Schichtpressstoff, also das, was wir eigentlich auch sonst gerne auf unseren Fräsen verarbeiten, gefertigt. Also relativ stabil das Ganze.
Für sehr, sehr wenig Geld, muss man wirklich sagen. Also da hat der kleine Chinese mal was Ordentliches abgeliefert. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse. Zum Platinenfräsen wird es bestimmt taugen. Holz wird mit Sicherheit auch gehen. Aluminium, ich bin sehr gespannt auf Aluminium. Wenn du das erste Mal an der Spirituswolke stehst, alles qualmt.
Ja, so out of the box dürfte Aluminium etwas ambitioniert sein für das arme Gerät.
Ja, gut.
Man sollte auch dazu sagen, für 50 Euro weniger bekommt man das auch bei eBay.
Ja gut, direkt aus China und ohne Rückgabe möglich. Aber ich glaube nicht, dass du das zurückgeben wirst.
Nee, aus Deutschland geliefert, ohne Rückgabemöglichkeit dann.
Ernsthaft? Das ist cool. Ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht kaufe ich mir auch noch mal so ein Spielzeug. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Ich habe ja eine größere, aber ne?
Ein Schreibtischmodell, ne?
Ja, genau. Stelle ich mir unter den Schreibtisch und dann kann ich zwei Fräsen gleichzeitig laufen lassen. Das ist auch mal was. Ja, das, was der Chinese da mit billigsten Mitteln zusammengefuscht hat, soll uns auch mal zu unserem ersten Thema geleiten. Abenteuer mit Billigwerkzeug. Und das haben wir mal so in verschiedene Bereiche aufgegliedert. Und wir fangen mit dem ersten einfach an. Kaufst du dir manchmal Billigwerkzeug oder ist dir Markenware lieber?
Das kommt drauf an. Also manche Sachen kaufe ich grundsätzlich nur in Billigvariante. Also gerade so Zangen, so Seitenschneider zum missbräuchlichen Verwenden. Da würde ich es nicht übers Herz bringen, ein Markenwerkzeug dafür zu verhunzen. Dann doch lieber das 2,99-Modell aus dem Supermarkt. Und manch anderes, das kommt nur als Markenware hier ins Haus. Gerade Akkuschrauber, Lötstationen, Bits und Steckschlüssel für den richtigen Einsatz. Und du?
Also ich habe das Thema Billigwerkzeug weitestgehend hinter mir, bis auf ein ganz paar Spezialeinsätze. Ich habe als Schüler und Student, klar, mich komplett bei Discountern bedient. Vieles davon ist im Laufe der Jahre wirklich abgebrannt, hat mich verletzt, hat mich vermutlich Teile meines Gehörs gekostet oder zu anderen Verletzungen geführt. Damit bin ich wirklich durch. Es gibt nur so ein ganz paar Einsatzzwecke, das ist tatsächlich auch zum Verhunzen. Dann ist es okay. Wobei selbst da versuche ich mehr oder weniger mit gutem Werkzeug zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel im Laufe meines Lebens, glaube ich, alles durch, was es an Schleifgeräten gab. Ich hatte mal einen Schleifmaschinenfetisch. Also Delta-Schleifer, Bandschleifer, Exzenter-Schleifer, jede denkbare Form von Aldi, Lidl und Co. habe ich durch. Ich habe das ganze Zeug weggeschmissen. Samt dem Schleifpapier, was da damit bei war. Ich hatte große Mengen davon gekauft. Ich habe es komplett weggeschmissen und verschenkt. Ich habe jetzt nur noch einen großen Bandschleifer von Makita, das größte Modell. Da kannst du auch einen Küchenstuhl drauf spacken, einen Moppel auf dem Schoß und dann kannst du damit zur Eisdiele fahren und hinterher immer noch schleifen. Das macht dem Ding überhaupt nichts. Den werde ich noch meinen Urenkeln vererben und das ist toll. Das macht immer wieder Spaß. Also ganz ehrlich, ich bin mit den billigen Sachen ziemlich durch. Einen weiteren Einsatzzweck für ganz billige Sachen gibt es noch, wenn es wegkommen kann. Ich habe hier vorne im Carport zum Beispiel, das ist noch vorne offen, da ist hinten eine Werkzeugwand, da hängt so ein Zeug. Sagen wir mal, es könnte jeder reinlatschen und es mitnehmen. Denn wenn es nicht schade darum ist, dass es wegkommt, dann kaufe ich auch bei Lidl und Co. Aber ansonsten Gommi-Arf.
Hast du auch schon mal so Abenteuer mit billigen Schraubendrehern gehabt? Also diese ganz billigen, die man heute schon, ich glaube, man bekommt sie heute gar nicht mehr in der Qualität, wo die Griffe aussehen, als wenn man sie wie ein Bonbon auflutschen kann. Die zerspringen, wenn man sie das erste Mal scharf anguckt.
Interessanterweise, ja, das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Das ist genau die Erfahrung, die ich damit auch gemacht habe. Ich kann mich erinnern, als Kind, die gab es an der Schießbude. Wenn du alles getroffen hattest, dann gab es so einen Schraubenzieher. Die Dinger niemals hinten draufhauen. Es zersplittert dir sofort und du hast es in den Händen stecken und auch niemals versuchen, damit eine Schraube nur ein bisschen fester anzuziehen. Die Griffe zerbrechen dann auch und du durch die Drehbewegung rammst du dir das noch tiefer ins Fleisch. Das ist ganz, ganz, ganz weit wegschmeißen oder in den Ofen stecken. Dann brennt wenigstens noch das Plastik und es ist so irgendwas.
Vorsichtig Farbdosen aufmachen, wenn sie nicht allzu sehr verklebt sind.
Das wäre vielleicht Farbe umrühren. Farbe umrühren akzeptiere ich noch. Dabei kann ich mich am wenigsten mit diesem Scheiß verletzen. Aber ansonsten geh mir weg mit dem Zeug. Nein, nie wieder.
Billige Schraubstöcke sind auch toll. Da habe ich auch schon mehrere von geknackt.
Ja.
Nun muss ich auch dazu sagen, ich bin hier vorbelastet. Ich habe hier einen großen alten Markenschraubstock. Wenn man sowas heute neu kaufen würde, wäre man bestimmt knapp an die 1000 Euro los. Das Ding wiegt auch bestimmt an die 100, 150 Kilo. Wenn man mit dem Hintergrund an so einen Billigschraubstock rangeht, es ist erstaunlich, wie leicht die einfach Knack machen. und die Spindel freidreht.
Habe ich auch schon mehrfach geschafft. Der Knüller war, dass ich einen Maschinenschraubstock plötzlich in zwei Teilen in der Hand hatte. Da hat der Chinese doch ein riesen Gusslunker. Auf der einen Seite war praktisch kein Metall. Das haben die zugespachtelt und überlackiert, die Arschlöcher.
Immerhin haben sie sich die Mühe gemacht, das zuzuspachteln. Ja. Das kenne ich auch anders.
Ja, Spachtelmasse und dann Hammerschlag blau drüber. Das Ding sah gut aus, bis es durchgebrochen ist. Also so ein Schrott, ne? Also, ja, aber das andere Thema ist eben, wir sind ja in der glücklichen Lage, wir können uns vernünftiges Werkzeug leisten. Das geht ja nicht allen so. Als Schüler, Student, Zivi und so weiter. Wie sollen die das machen?
Also muss ich erstmal dazu sagen, Billigwerkzeug war früher schlimmer. Also was man heute so in Supermärkten erwerben kann im Sonderangebot, ist meistens dann doch schon eine Stufe besser als das, was wir früher hatten. Da hat man schon mal einen halbwegs brauchbaren Grundstock und ansonsten gebrauchtes Werkzeug. Mache ich nach wie vor gerne. Schraubenschlüssel, Flohmärkte sind eine super Quelle für Schraubenschlüssel. Man darf halt nur nicht jetzt diesen einen speziell brauchen. Man muss halt einfach nehmen, was man kriegt. Und bei Maschinen auch vielleicht gucken, ob man was Altes sich aufarbeiten kann.
Ja, das ist ganz klar. Das hätte ich jetzt auch gesagt, Gebrauch gekauft. Also auf Schraubenschlüsseln ist Rost nicht schlimm. Das sieht halt nicht schön aus. Aber wenn Dovi da draufsteht, kannst du das auch noch deinen Kindern vererben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade billige Maschinen von früher eine höhere Qualität hatten als heute. Ich habe hier eine Bandsäge stehen, die ist ungefähr 30 Jahre alt, war damals eine Billigsäge. Heutzutage wäre das ein High-End-Gerät. Da ist kein Stück Plastik dran. Heutzutage würde man das vielleicht für ein Viertel der Herstellkosten produzieren und beim Angucken fällt es schon auseinander. Also da bin ich sehr, sehr günstig dran gekommen. Also es lohnt sich schon auch, solche Geräte, so wie Intercren hießen sie früher oder andere Marken, sich doch nochmal etwas näher anzusehen. Also eBay-Kleinanzeigen ist voll davon. Ansonsten würde ich sagen, ich halte es da gerne mit dem Truppe von Let's Bastel. Ich mag den ja nicht, aber der hat mal gesagt, kauft euch das Zeugs, was ihr euch leisten könnt. Also es lohnt sich schon da manchmal auch ein bisschen drauf zu sparen und zu gucken, was bekommt man. Ich habe so viel Ärger mit billigem Schrott gehabt, das macht einfach keinen Spaß. Wirklich. Wirklich nicht.
Was vielleicht auch noch hilft, ist, wenn man mit realistischen Vorstellungen daran geht, was ein günstiges Werkzeug zu leisten vermag. Also mal klar, wenn man sich einen relativ günstigen Akkuschrauber kauft, den gibt es heute ja auch in halbwegs brauchbarer Qualität, dass man damit kein komplettes Haus zusammenschraubt, ist klar, aber für den täglichen Bastelbedarf dürfte der schon deutlich besser sein, als was ich mir vor fast 20 Jahren mal im Baumarkt für 15 Mark gekauft habe. Das war vielleicht ein Schrott. Das vermisse ich heutzutage so ein bisschen, diese ganz untere Kategorie, wo man wirklich drüber lachen konnte noch, dass sowas überhaupt in den Container geschafft hat zu uns rüber.
Ja, dass es überhaupt heile aus dem Koffer kommt. Ein Koffer war ja auch immer noch dabei.
Bei der ganz billigen Baumarktware nicht.
Mein erster Akkuschrauber, das war ein Werbegeschenk von der Postbank. Das gab es zum Konto dazu. Der hat da tatsächlich ein halbes Jahr gehalten, bevor er auseinandergefallen ist. Der war so unglaublich schwer und hatte überhaupt keinen Drehmoment. Also da hätte hinten eigentlich nur die Handkurbel gefehlt. Damit hätte man wesentlich mehr geschafft. Das Interessante war, da war so ein Universalbit dabei. Ich glaube, das habe ich heute noch. Ich habe so das Gefühl, dass auch diese Sachen, Bits und so weiter, dass die früher doch besser gehalten haben. Wenn man da heute so die ganz unterste Kategorie kauft, die sind, glaube ich, aus einer Blei-Butter-Legierung. Also wenn man die scharf anguckt, sind die schon krumm und die halten vielleicht zwei Schrauben durch. Also da, an der Stelle ist auch so, da würde ich auf keinen Fall sparen. Das sind Schleifmittel und Bits. Lass die Finger von dem Billigzeug. Damit schleift ihr euch nur selber, aber nicht das Material. Das funktioniert einfach nicht.
Den Brandblasen bekommt man davon. Aber keine Farbe weg.
Ja, also Farbe ist ja sowieso ein ganz, ganz übles Thema. Da gab es irgendwo auf YouTube, habe ich auch mal eine Serie von Klingspor. Da ging es darum, was verschiedene Schleifmittel ausmacht. Wenn man sich diese Sendung angeschaut hat, dann weiß man auch, warum das Zeug teilweise relativ teuer ist. Wie viel Know-how in einem blöden Stück Schleifpapier steckt, das ist enorm. Aber wenn man sich das mal gekauft hat, weiß man auch, das zu schätzen, was man da bekommen hat. Es hält auch wesentlich länger als das Zeug, was man sonst sich so kauft. So 10 Blatt an der Kasse für 10 Euro. Da rieselt dann der Sand aus der Packung und man hat dann so ein Stück Schreibmaschinenpapier. Das kann man dann auch in den Drucker stecken und bedrucken. Also das macht dann auch nichts mehr. Das ist Blödsinn, wirklich.
Mein Favorit war das angeblich wasserfeste Schleifpapier im 10er-Pack zu 1,49 Euro. Ich weiß nicht, was davon wasserfest sein sollte. Also das Papier war es, das Schleifmittel auch, aber nicht die Verklebung dazwischen.
Oh, prima. Vielleicht bezog sich das auch nur auf die Tüte, in der es verpackt war. Das kann ja auch sein. Oder das Preisetikett. Das weiß man ja nicht. Sag mal, gibt's was du mit Billigwerkzeugen schon immer mal ausprobieren wolltest?
Naja, zwei billige Bandschleifer und die unter den Stuhl und mal gucken, wie weit man damit fahren kann.
Mhm.
Das wäre nochmal so ein Experiment wert, ob erst das Kabel zu Ende ist oder der Motor am Qualmen.
Ich hatte mal so die Vorstellung, eine ganz billige Bohrmaschine, eine Zeit lang gab es die wirklich für unter 10 Mark, wenn man da ganz billig dran kam, und damit mal einen Betonmischer antreiben und mal gucken, wie lange das hält.
Ich befürchte, es wird relativ lange halten.
Also gerade billige Bohrmaschinen, ich hatte gefühlt Jahrzehnte eine, das war wirklich so diese Kategorie, die ist mir erst vor 3 oder 4 Jahren, ist die endlich, ich habe ja darauf gewartet, dass das Kackding endlich mal qualmend verstirbt. Es hat mir dann auch endlich mal den Gefallen getan, das Netzkabel habe ich sogar noch aufgehoben, den Rest habe ich befriedigt in den gelben Sack gestopft.
Das einzige Billigwerkzeug, was sich wirklich mal qualmend bei mir verabschiedet hat, war ein Elektrohobel. Da hat das Lager gefressen, der ist dann richtig schön mit ordentlich Qualm dann im Garten liegen geblieben. Sonst die meisten anderen Dinge, die leider recht unspektakulär sind, einfach nur kaputt gegangen.
Nee, also ich habe viel verfeuert. Also von Stichsägen, Schleifgeräten, Bohrmaschinen, der Bandschleifer. Also der hat richtig Feuer gespuckt. Das war so ein Ding von Aldi. Da kamen richtig die Flammen an der Seite, sah toll aus. Und ich war, ehrlich gesagt, ich war dann auch froh, ihn los zu sein. Muss man wirklich sagen.
Gibt es eigentlich bei dir Billigwerkzeuge, die dir so den Spaß an einer ganzen Gruppe von Werkzeugen verdorben haben? Bei mir waren zum Beispiel Kreissägen, die wirklich ihrem Namen alle Ehre gemacht haben und ein Kreisgesicht haben, aber keinerlei geraden Schnitt zugelassen haben.
Ja, das sind tatsächlich so Geräte wie Deltaschleifer. Wenn man mal einen billigen Deltaschleifer hat, das ist ja ein tolles Gerät, damit kommst du in Ecken rein und kannst die kompliziertesten Sachen abschleifen. Der billige sorgt hauptsächlich dafür, dass dir die Handgelenke anfangen zu jucken, weil der dermaßen vibriert. Dir fallen die Ohren ab und die Schleifwirkung ist gleich null.
Du kannst einfach laut Musik anmachen und dich auf beide Hände setzen. Das hat den gleichen Effekt am Ende.
Genau, du kannst auch versuchen, die Farbe irgendwo runterzulutschen. Da kommst du wahrscheinlich eher mit zum Erfolg oder mit dem Streichholz runterbrennen. Das hat ähnliche Geschwindigkeitsvorteile bei der Arbeit. Also das hat es mir wirklich, wirklich, wirklich bis heute verleidet. Ich habe nie wieder einen Delta-Schleifer angefasst. Gleiches gilt für einen Exzenter-Schleifer. Ich habe mir sogar mal irgendwann einen relativ teuren, auch für einen Druckluftbetriebenen besorgt. Wahrscheinlich gehe ich seitdem falsch um damit. Ich weiß, es schleift einfach nicht. Ich lasse es. Wenn ich irgendwas schleifen will, ich halte den Bandschleifer drauf. Okay, es gibt hinterher keine Konturen mehr, es ist alles glatt. Aber das ist mir vollkommen wurscht.
Da hatte ich mal so eine Offenbarung mit vernünftigem Schleifpapier auf einem relativ günstigen Exzenter-Schleifer. Also er funktioniert immer noch. Aber das richtig gute Schleifpapier, das ist, glaube ich, von Sia welches drauf, das hält und hält und hält und hält. Und wenn man ab und zu mit so einem alten Stück Autoreifen oder Fahrradmantel einmal so den Dreck da rauszieht im laufenden Betrieb, dann hält das Schleifpapier auch richtig lange, ohne dass da irgendwas festbackt.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Das ist bei mir so das Geheimnis gewesen.
Mhm, genau.
Gerade da das Markenschleifpapier, der Schleifer selber, gut, der ist vielleicht ein bisschen lauter als ein Markenschleifer, aber auch einen Markenschleifer kann ich ohne Gehörschutz nicht benutzen.
Nein, ohne Gehörschutz sowieso nicht mehr. Ich bohre auch keine Löcher mehr in die Wand mit einer normalen Bohrmaschine oder Schlagbohrer, ohne einen Gehörschutz aufzusetzen. Meine Ohren sind einfach viel zu wertvoll dafür. Aber gerade billige Maschinen haben ja noch einen weiteren Nachteil. In der Regel sind die alle fürchterlich laut. Die Entwickler geben sich keinerlei Mühe, den Lärm in irgendeiner Art und Weise zu verhindern. Wenn man dann mal eine gleichwertige, teure Maschine daneben hält, dann hast du das Gefühl, du hörst die Vögel zwitschern daneben. Ist natürlich Quatsch, aber so im direkten Vergleich ist das wirklich verblüffend.
Erinnerst du dich noch an das Erlebnis mit meinem Multitool, was ich hatte, als wir mal Kulissen für einen der Filme gebaut haben?
Ja, genau, genau.
Du sagtest, ich glaube, die Hauptwirkung dieses Geräts beruht darauf, dass das Material mit Lärm erschreckt wird.
Mhm, richtig. Ja, es zieht sich vor Schreck zurück. Es verschwindet dann im Nichts irgendwo. Es wird nicht gesägt oder geschnitten. Es wird weggebrüllt. Ja, so ein Erlebnis fällt mir dabei noch ein mit einer billigen Bohrmaschine. Also die habe ich hinterher in einem Wutanfall mit dem Hammer zerdroschen. Da stand ich oben auf der Leiter, wie man das so macht, ne, am äußersten Ende. Und dann, man streckt sich so weit wie möglich, um dann ganz oben in der Wand noch ein Loch zu bohren. Man versucht sich irgendwie festzuhalten. Die Bohrmaschine kann man nur mit einer Hand halten. Ja, und das Ding hat einfach Vollgas gegeben, ohne dass ich überhaupt schon richtig angesetzt hatte, und hat mir dann die Hand verdreht. Ja, ich habe sie dann unten genussvoll mit einem Hammer zerdroschen und dann in die Mülltonne getreten. Also sowas kommt mir einfach nicht mehr ins Haus. Das mache ich nicht mehr. Punkt.
Also ich habe immer noch meine erste Bohrmaschine. Es ist allerdings auch eine Kresse. Das ist ein Markengerät, das hält und hält und hält und will nicht kaputt gehen.
Du hast ja gerade gesprochen von der Kreissäge. Hast du mal einen direkten Vergleich gemacht? Also dass du plötzlich ein hochwertigeres Gerät benutzt hast und gedacht hast, das ist ja doch ganz toll, damit zu arbeiten?
Ja, hatte ich jetzt allerdings nicht bei Kreissägen, sondern bei Lötstationen. Klar, wenn man Schüler ist, Student, man hat irgendwelche Lötkolben, irgendwelche Lötstationen, irgendwann bekommt man mal so einen halbwegs vernünftigen Lötkolben in die Finger. Da merkt man schon einen Unterschied. Und irgendwann vor Jahren habe ich mal mit einer JBC-Lötstation löten dürfen. Also Es gibt auch aus China halbwegs brauchbare Lötstationen und die von Ersa sind eigentlich gar nicht schlecht. Die stehen nach wie vor bei mir in Werkstatt 2. Aber eine JBC-Lötstation, das ist eine Offenbarung. Es ist einfach eine Offenbarung an Brauchbarkeit, vom Gefühl der Handhabung.
Ich erinnere da an die Situation, wo wir mit einer ganz kleinen SMD-Spitze eine Konservendose zugelötet haben mit dem Ding. Selbst das kann man damit machen. Das ist natürlich toll. Die schieben einfach Leistung rein ohne Ende in diese winzige Spitze. Es wird einfach nicht kalt, egal was du damit machst. Also ich muss sagen, ich hatte schon mal wirklich ein Aha-Erlebnis. Stichsägen. Stichsägen waren für mich bis früher, das war einfach ein Graus. Ich konnte mit diesen Dingern, man schafft es nicht gerade auszusägen. Es macht einen irrsinnigen Krach. Es hat auch nicht, selbst wenn man versucht Kurven zu sägen, es hatte ja nie die Form, die ich haben wollte.
Nö.
Und das waren auch immer so ganz billige mit Pendelhub und Dreifachverstellung und werkzeuglosen Blattwechsel und all so ein Hecki-Zecki. Und das Ganze für 20 Euro und es war einfach zum Kotzen. Und dann hat mir ein Kumpel vor vielen Jahren mal eine alte Bosch in die Hand gedrückt. Eine Bosch grün, wo man also noch so einen absurd langen Schraubenzieher brauchte, um das Werkzeug zu wechseln. Musste ich mir noch, der war nicht mehr dabei, den musste ich mir dann aus einer Gewindestange feilen. Das Ding hat keinen Pendelhub, es hat keine Drehzahleinstellung, es kennt nur Vollgas und Parken und das Ding sägt wie der Teufel. Ich hätte nie gedacht, dass man mit einer Stichsäge, einer guten Stichsäge, und das war zu dem Zeitpunkt, damals war es eine gute, dass man mit dem Ding gerade aussägen kann. Und dass, wenn man um die Ecke sägt oder um Kurven, dass man auch das, was man angezeichnet hat, wirklich weggesägt hat. Ich brauche so eine Stichsäge äußerst, äußerst selten, aber sie steht auf meinem Wunschzettel und dann wird es auch ein sehr teures, exklusives Modell, weil ich will nie wieder von so einem Ding enttäuscht werden. Aber das ist irgendwann mal in ferner Zukunft.
Das werde ich bei der nächsten Gelegenheit in Werkstatt 2 mal ausprobieren. Da habe ich mich genauso eine Bosch-Stichsäge aus einer Werkstattauflösung mal mitgenommen und dorthin verfrachtet, allerdings noch nicht benutzt. Da bin ich mal gespannt.
Also es lohnt sich schon, wenn man die Chance hat, mal an der Stelle mal was Teures auszuprobieren. Selbst wenn es alt ist.
Ja, das alt heißt ja noch lange nicht, dass es schlecht ist. Und gerade bei Billigwerkzeugen, die man heute vielleicht auch in den Kleinanzeigen bekommt, hat man ja auch so quasi den Filter der Zeit. Das, was bis heute überlebt hat, wenn es denn vielleicht auch ein paar Gebrauchsspuren hat, das kann nicht so schlecht sein. Deswegen gibt es, glaube ich, auch relativ wenig Billigwerkzeug aus der sogenannten guten alten Zeit. Also das wird schon längst alles kaputt gegangen sein.
Ja, natürlich. Aber das ist dann der Filter, der früher war alles besser. Ne? Das hat ja bis heute gehalten. Dass das nur ein Bruchteil der Sachen war, die es damals gab, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.
Ich glaube, wenn ich bei mir tief in der Werkstatt krame, wird man noch Billigwerkzeug von ganz früher finden. Irgendwo müssen noch Imbusschlüssel liegen. Ich glaube, da stellt man heute raus so Schokoladeneinwickelfolie her.
Oh ja, aber verchromt, ne? Und Chromvanadium steht drauf, ganz wichtig.
Ja, es blättert ab. Blätterteichvanadium eher so.
Verchromte Croissants, ja.
Hattest du auch schon mal die Offenbarung mit einem richtig guten Sägeblatt? Ich habe ja eine relativ günstige Tauchsäge, auch aus dem Supermarktsortiment, die allerdings gar nicht so schlecht ist. Und dann habe ich da mal ein richtig gutes Sägeblatt drauf gemacht. Das hat fast die Hälfte der Säge gekostet. Ich glaube, das Sägeblatt hat 35 Euro gekostet, die Säge 70 oder 80. Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Die Schnittqualität, die ist richtig gut.
Ja, also hier liegt auch so eine Handkreissäge. Steht Black & Decker drauf, kann nicht eintauchen. Und da war halt auch ein Bosch-Sägeblatt war da drauf. Ja, es ist laut, es qualmt und es stinkt und du hast hinterher irgendwie einen Schlitz im Holz. Und zu der habe ich mir eine Führungsschiene gebastelt. Ich habe da so einen Führungsklotz aus Pommes gefräst und dann da dran geschraubt auf eine Holzleiste, damit ich eine Führung habe und habe da ein Blatt von Makita drauf gemacht. Und das habe ich jetzt vor ein paar Tagen mal in eine 40 mm Buchenplatte gehalten. Die war ratzfatz durch und der Schnitt war gerade. Also ganz, ganz, ganz erstaunlich. War ein relativ kleines Sägeblatt, das hat auch 30 Euro gekostet. Ich glaube, die ganze Säge ist höchstens noch 5 Euro wert. Aber es ist das Verbrauchsmaterial. Das ist wie mit Schleifmittel, auch Sägeblätter und der ganze Kram, das, was man abnutzt. Der billige Kram lohnt sich einfach nicht.
Nee, also dann lieber vielleicht doch die günstigere Maschine oder die gebrauchte Maschine nehmen und das etwas teurere Verbrauchsmaterial. Ich hatte mal so ein tolles Erlebnis mit Bohrern. Aus dem Supermarkt gekauft. Ich musste mal eben, ja, was hat das, sechs Löcher machen, um eben Winkel an eine Betonwand zu machen für eine Treppe. Für so eine kleine Treppe, drei Stufen. Naja, der Bohrer hat, also das war so ein Dreierpaket Bohrer, der Bohrer hat es noch nicht mal durch den Putz geschafft. Da war die Plättchen vorne, also ich glaube, das war aus dem Material, wo man diese Streifen aus Schnellheftern herstellt.
Ist das Vidia-Plättchen vorne rausgefallen? Das hatte ich auch schon.
Nein, das war weg. Nein, das ist nicht mal rausgefallen, das war weg. Das hat sich weggeschliffen.
Oh, Inputs. Ja, das ist ja besonders hohe Qualität. Also ich kenne wohl Bohrer einmal angesetzt und dann hat man so einen Korkenzieher. Das ist auch wieder ein Aha-Erlebnis. Ich habe auch mal einen Gewindeschneidersatz auf dem Flohmarkt gekauft. War in so einer Kunststoffbox, war nicht gebraucht, war neu und war also relativ billig. Da habe ich mich drüber gefreut und dann irgendwann später wollte ich damit ein Außengewinde auf Messing M5 schneiden. Und ich konnte das Ding nicht ansetzen. Ich denke, was ist denn das? Bis mir dann auffiel, durch diese Versuche, das auf der Messingstange anzusetzen, hatte das Ding schon keine Schneiden mehr.
Oh.
Dann habe ich den Gewindeschneider mal auf den Schraubstock gelegt und habe ganz vorsichtig mit so einem 200-Gramm-Hammer drauf rumgetickt. Danach war er krumm. Ich glaube, die haben den Härtevorgang vergessen. Irgendwie sowas muss das gewesen sein. Oder es war komplett, also war wirklich die Bleibutterlegierung, diese neuartige. Vielleicht war es auch Zinn, ich weiß es nicht. Ich musste es komplett wegschmeißen. Völlig unbrauchbar. In jeder Beziehung, völlig unbrauchbar. Also Wasser und weichen Käse. Vielleicht, also Eis wird wahrscheinlich nicht mehr gegangen sein. Da wären auch die Schneiden weg gewesen.
Das Schöne ist, an dem langen Bohrer, den ich damals versaut hatte, ich konnte ihn danach noch benutzen, um durch eine andere Wand ein Kabel durchzustecken, so als Führungsstange. Dafür war er immer noch gut. Das war den Euro auch wert dafür.
Ja, prima. Als Gewicht, als Briefbeschwerer taucht er vielleicht auch noch oder als schlechtes Beispiel. Ne?
Als schlechtes Beispiel, nicht als Briefbeschwerer. Der wäre ja Eiern vom Tisch gerollt.
Ja, den kann man ja einfach krumm biegen dann wahrscheinlich, ne? So mit einer Hand.
Ja, natürlich kommt mit dem Krummbiegen uns abgebrochen. kann man
einfach eine große Büroklammer von machen, das müsste gehen.
Ja, zur Verteidigung, das Ding hat wirklich nur 1 Euro noch was gekostet. 3 Bohrer, 30 Zentimeter lang. Für Gipskarton hätte er garantiert auch lange gehalten.
Ja, das ist doch in Ordnung.
Wer braucht so einen langen Bohrer in Gipskarton, ne?
Ja, falls man mal 20 Platten übereinander geschraubt hat. Damit das, was man da zusammengeschraubt hat, überhaupt hält.
Das bringt uns dann auch gleich zum nächsten Thema, was man auch wunderbar mit Billigwerkzeugen anstellen kann. Pfusch.
Ja, denkt man natürlich automatisch immer so Pfusch am Bau, aber man kann das ja im Prinzip an allem machen. Ich habe da mal nachgeschlagen, natürlich, wie ich das so gerne mache. Was ist das überhaupt? Interessant, in Österreichisch ist die Bezeichnung für Schwarzarbeit. Das fand ich total lustig. Aber es ist, man nennt es auch Murks und ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für die Arbeit einer Person ohne ausreichende Fachkenntnisse. Beziehungsweise deren Ergebnis, ein fehlerhaftes Produkt, ein Mangel oder eine miserable, stümperhafte Ausführung. Fand ich schön. Ich meine, ich besitze Fachkenntnisse auf ziemlich vielen Gebieten, aber ich pfusche natürlich trotzdem. Und dann muss man sich so überlegen, warum macht man das eigentlich? Und ich mache das meistens, wenn ich keinen Bock auf die Aufgabe habe, wenn das irgendwie fertig muss. Es interessiert mich eigentlich nicht, es ist ungeliebt oder ich habe keine Lust, noch mal das Material zu besorgen. Ich nehme halt das, was da ist. Und manchmal habe ich auch wirklich Lust drauf. Ich will sehen, wie scheiße man irgendetwas machen kann. Das ist wirklich so.
Das habe ich mir ja aufgeschrieben unter willentliches Ignorieren des anerkannten Standes der Technik. Kann auch Spaß machen.
Ja, genau. Ja, genau. Also das sind dann so Situationen, wo man Fliesen mit Silikon festmacht. Du hattest ja die tolle Idee, noch billiger wäre, in der Mitte anbohren und die Fliese anschrauben. Das fand ich auch echt klasse.
Ja, noch so ein O-Ring dazwischen, damit man nicht gleich mit jeder Spax dann die Fliese knackt.
Ja, genau. Oder wenn man Verteilerdosen macht, den blauen Draht als Phase benutzt und dann mit dem Edding anmalt oder halt auch gar nicht. Ne? Oder ich habe auch mal Tapeten an die Wand angetackert, weil ich die Schnauze voll hatte und habe es dann übergestrichen. Das ist übrigens eine schlechte Idee, weil unter der Wandfarbe fangen die an zu rosten. Du hast dann überall Rostflecken und du siehst, wo die Tackernadeln waren.
Also eine Tapete habe ich hier mal nacheinander mit Prittstift, Holzleim und anschließend Uhu befestigt,
ja,
weil die immer wieder von der Wand runterkamen.
Ja, ist eine reine Verzweiflungstat. Ne?
Ja gut, muss ja auch dazu sagen, die hat deswegen nicht gehalten, weil die auf USB-Platte geklebt ist und ich keine Lust hatte, den teuren Vinyltapetenkleber dafür zu nehmen. Der funktioniert tatsächlich ganz gut, auch für normale Raufaser. Ich habe die USB-Platte nicht tiefengrundiert. Ich habe da einfach Wandfarbe rübergejaucht, weil ich die gerade zur Hand hatte.
Ja.
Extra noch einen Kanister Tiefengrund kaufen dafür, für den Quadratmeter. Ja, gut.
Gut, das Ergebnis ist bekannt. Also was auch toll funktioniert, ist auf Gipskarton ohne Tiefengrund zu tapezieren. Also die Tapete macht einmal und ist fest. Für immer. Das kriegst du auch nicht wieder runter. Entweder ziehst du den ganzen Karton mit ab oder das muss so bleiben. Ich habe mich dann für so bleiben entschieden.
Das macht bei Rauffaser ja nichts.
Nö, das ist das jaucht man dann einfach mit Farbe über und dann ist das gut, ne? Also.
Hast du dir schon mal überlegt, statt Rauffaser zu tapezieren, einfach mal Haferflocken in weiße Wandfarbe zu mischen und direkt an die Wand zu rollern?
Ah, da haben wir ja schon mal öfter drüber philosophiert, ne? Also das ist so diese Methodik, was wir auch schon immer mal ausprobieren wollten, tapezieren mit Grafschafter Goldsaft statt Kleber. Das müsste ja auch gehen, ne?
Ich höre schon die Fliegen.
Ja, oder die Ameisen an der Stelle. Ja. Also klar, überlegt haben wir uns schon mal eine ganze Menge. Gemacht habe ich das noch nicht, aber es steht immer noch auf der Wunschliste. ich habe ja mal, gestrichen habe ich tatsächlich mein Scheißhaus mal mit Lackfarbe, weil ich die gerade hatte und mir der eigentliche Farbton auf den Sack ging. Das war auch nicht so gut. Das war dann hinterher quasi alles versiegelt. Aber das war mir schlicht auch egal. Und ich glaube, genau, wir hatten im Vorfeld, als wir mal drüber gesprochen haben, du hast mal geschrieben, du hast dein Waschbecken mit insgesamt 987 Gradbögen angeschlossen. Das fand ich auch toll, muss ich sagen.
Ich glaube, es waren 5 oder 6, aber mein Gott, das ist ein Handwaschbecken. Was soll da groß verstopfen? Da ist sogar relativ viel Gefälle drin. Und nee, ich hatte die Bögen da. Das war so einfach so aus Spaß. Ich hatte das Zeug halt da.
Ja.
Warum soll ich was anderes nehmen? Und x Leute haben gesagt, ey, das kann niemals funktionieren. Das verstopft ihr nach 2 Wochen sofort. Das ist jetzt seit 5 Jahren installiert.
Ja, eben.
Es ist ein Handwaschbecken, das verstopft nicht. Es sieht etwas seltsam aus, aber mein Gott, es ist ein Klo in der Werkstatt.
Ja. Hast du eigentlich schon mal eine Abzweigdose mit einem Hammer zugedroschen, weil du viel zu viel Kabel da reingemacht hast?
Das ist üblicherweise, dass sie zu voll ist mit dem Gummihammer, vorsichtig reintickern.
Ja, ich habe aus meiner Verzweiflung heraus hatte keinen Gummihammer, ich habe einen normalen Schlosserhammer genommen und ich hatte auch keinen Deckel. Aber es gab einen riesen Kurzschluss, das war nicht so gut, muss ich sagen.
Aber dir passiert es doch auch garantiert, dass in der Abzweigdose dann nicht genug Abgänger in der Vago-Klemme sind und du dann noch eben eine zweite anflicken musst und du dann doch keinen weiteren braunen Draht mehr hast und dann, dass dann so seltsame Schlangenkonstrukte dabei rauskommen, zum Teil mit angemalten oder mit Isolierband umgefärbten Adern?
Das ist bei mir absoluter Standard. Ich sehe das auch nicht unbedingt als Fusch. Es gibt manchmal Befindlichkeiten, warum soll ich in der Unterverteilung nicht noch eine Klemme setzen oder sonst irgendwas. Das ist mir vollkommen wurscht. Ich selber muss ja damit klarkommen. Ich kenne den Stand der Technik, ich weiß damit umzugehen, ich mache das auch beruflich, da würde ich es natürlich nicht machen, aber privat, solange ich dabei ruhig schlafen kann, was soll denn das? Das ist doch Blödsinn. Also das ist für mich dann kein Fusch. Ich kenne natürlich jede Menge Leute, die würden mich dann aufhängen und gleich schreien Berufsverbot. Verstehen kann ich das nicht, ehrlich gesagt.
Im Forum hat jemand im Vorfeld geschrieben, wenn man es nicht sieht, ist es kein Fusch. Das würde ich in dem Fall einfach mal unterschreiben.
Absolut, absolut. Und man muss sich auch überlegen, wenn das hält, funktioniert und das auch noch lange, dann ist das eigentlich auch keiner mehr, oder? Also Fusch ist ja auch immer irgendwo so ein Provisorium und ich nehme das, was da ist und fummel es irgendwie hin. Meistens, wenn ich keinen Bock habe, dann nehme ich dann doch mal das braune Paketklebeband. Aber wenn das Paketklebeband Jahre hält, ja, da scheiße ich doch drauf, oder?
Oh, schön sind billige Klebebänder, die sich dann so über die Jahre auflösen und so einen ekligen Schmierfilm hinterlassen. Mein Favorit ist billiges Gaffertape. Das ganz, ganz billige Gaffertape für 3 Euro die Rolle.
Ja.
Und das dann draußen in der Sonne.
Das ist quasi dann selbstverschweißend. Also du hast da so einen ekligen Sapsch, aber interessanterweise, der geht auch nicht wieder runter.
Benzin. Mit Benzin geht er wieder weg.
Echt? Ich versuche das mal mechanisch. Du meinst, ich soll das einfach absaufen, dann anstecken, dann ist es auch weg. Ne? Das müsste auch gehen. Also ich hab ja auch mal mit Montagekleber, weil ich nichts anderes hatte, ich habe mit Montagekleber mal gemauert. Das hält seit über 10 Jahren. Ich wackel da auch nicht dran. Wer weiß, ob das noch hält. Aber es steht da, es steht ein Schaltschrank drauf, ne? So ein Sockel aus Ziegelstein. Ich befürchte ja mal, Sonne und irgendwelche Insekten haben diesen Montagekleber längst aufgefressen. Aber es steht da und hält und hält und ich gehe da nicht bei, ne? Aus Sicherheitsgründen.
Ja, der kriegt ja nur Last von oben.
Ja, eben. Was soll denn da passieren? Also ist das jetzt Fusch oder nicht? Ich behaupte nein. Das war fachgerecht ausgeführt. Das
ist vielleicht unkonventionell, aber kein Fusch.
Ja, eben. Also was soll's denn, ne? Ich meine, ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, mein Auto, was weiß ich, mit nassem Toastbrot zu flicken und dann mit zum TÜV zu fahren und zu erwarten, dass er das für gut befindet, ne? Also von daher, solange ich bleib dabei. Wenn ich halbwegs damit schlafen kann, ist das alles gut. Dann ist das für mich nicht gefuscht.
Mein Opa hat mit seinen Gesellen mal einen Firmenwagen geflickt vorm TÜV. Das war damals, als der TÜV noch übers Land gefahren ist, um Autos zu prüfen. Und die haben Teerpappe unter so ein verrostetes Auto geklebt und meine Oma damit dann losgeschickt zur TÜV-Prüfung. Der TÜV-Prüfer hat einmal herzlich gelacht, mit dem Schraubenzieher reingepiekt und alles wieder abgerissen. Muss dazu sagen, mein Opa hatte damals auch noch eine Tankstelle und ist gelernter Mechanikermeister gewesen. Die hatten einfach keinen Bock.
Also das mit der Teerpappe ist eine tolle Idee, muss ich sagen. Das müsste man glatt heute nochmal ausprobieren. Das glaubt einem ja kein Mensch. Die meisten Autos rosten ja nicht mehr von unten. Und dann hast du da plötzlich so ein Stück Teerpappe. Das müsste man eigentlich mal ausprobieren. So ein ganz, ganz modernes Auto, 2 Jahre alt und da klebt unten Teerpappe. Nur mal, um das Gesicht zu sehen. Was ist das denn für ein Fusch?
Hast du dich auch schon mal unkonventioneller Methoden bedient, um Kabel draußen zu verlegen? Also das gemeine PVC-Kabel im Sonnenlicht zerbröselt ja tatsächlich nach ein paar Jahren, wenn man es nicht voll dick mit Farbe einjaucht.
Ja.
Also dick überstrichene Kabel, die halten jahrelang auch in der Sonne, allerdings so direkt das graue Kabel, auch gerne Satellitenkabel, die halten nicht sonderlich lange aus.
Um ehrlich zu sein, was das angeht, habe ich mir noch nie Mühe gegeben. Hier im Haus hängt zum Beispiel ein Netzwerkkabel seit Jahren vom First herunter. Ich bin nicht höhenfest. Ne? War eine saudumme Idee. Ich habe das da aus dem Fenster oben raus und dann runterbaumeln lassen und mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass ich es ja eigentlich irgendwie mal anständig verlegen müsste. Also mit Kabeln gerade draußen gebe ich mir erschreckend wenig Mühe. Teilweise lasse ich die einfach offen liegen und warte ab, was passiert.
Ich habe schon mal Sattkabel in Gartenschlauch eingezogen und die Enden mit Karosseriekleber versiegelt. Das hält bis heute.
Oh Gott, was für ein Aufwand. Auf die Idee käme ich gar nicht.
Gartenschlauch war da, Kabel war da, das Kabel musste verlegt werden, ne? Also aus der Not heraus.
Ja, get the job done, das ist ganz klar. Ja.
Also die folgenden Kabel liegen jetzt in einem HT-Rohr, was unter dem, so 5 cm unter der Grasnarbe verlegt ist. Das geht auch.
Ja, das ist okay. Also Kuddel im Moor, sagt er mal, brauchst du gar nicht vergraben. Das legt man einfach hin und nach ein paar Jahren ist es eingesunken. Das findet man dann auch nicht wieder. Das ist natürlich dann total praktisch. Ich habe auch schon aus lauter Faulheit, klar, es war Erdkabel, ich habe es auch eingegraben, aber nur 10 cm tief. Und was mir oft den Arsch gerettet hat, ich habe oben einfach eine Lage Ziegelsteine drauf. Also wenn du mit dem Spaten dabei gehst und klonk, du triffst irgendwie auf den Stein, dann weiß ich, aha, da habe ich wohl mal ein Kabel verbuddelt. Das hat mich schon oft gerettet. Ohne hätte ich es schon so oft durchgehackt. Ich bin gerade Kabel und draußen, ey, das ist irgendwie nicht meins. Also das da sind wir wieder beim Punkt, ich habe keinen Bock auf die Aufgabe. Das muss einfach irgendwie fertig und meinetwegen soll es im Blumenbeet liegen und einwachsen. Der Garten ist voll mit Kabeln, die irgendwie eingewachsen sind. Ich weiß teilweise nicht mehr, wofür die gut sind. Ich mache mit Absicht allerdings auch Garteninstallationen nur noch mit 12 Volt, weil dann kriegt man keine gewischt. Das muss ich zu meiner Ehrenrettung dazu sagen. Also da scheiße ich dann auch drauf, wenn es irgendwo durchgammelt oder einen Kurzschluss gibt. Gut, es ist alles mit 1 Ampere abgesichert. Da passiert überhaupt nichts. Es geht keinerlei Gefährdung davon aus. Die einzige Gefahr ist, dass ich das alle paar Jahre mal erneuern muss. Und wen interessiert das denn?
Deswegen bin ich dazu übergegangen, halt Abflussrohre einzugraben. Da kann man wunderbar Kabel durchziehen.
Da wohnen dann auch Mäuse drin, oder? Oder machst du die Enten irgendwie dann dicht?
Ach, weiß nicht, ob da Mäuse drin wohnen. Also ich habe noch keine gesehen. Ich verleg's abschüssig, dass aus dem anderen Ende das Wasser wieder rauslaufen kann.
Ja, okay, das ist in Ordnung. Also was? Ich habe hier ein Kabel eingegraben. Ich glaube, das kam bei dir aus dem Keller. Das Zeug ist die Hölle. Also das überlebt uns alle noch. Das hatte ja noch einen Bleimantel. Das waren so 4 schwarze Adern, ich glaube Kupfer, Stahlleiter, 1,5 Quadrat oder was das war und dann eine Bleiisolierung drumrum. Das ist sackschwer und wenn du versuchst, das abzuisolieren, bekommst du eine Vorstellung von Führerqualitäten. Also das ist abartig.
Ja, mein Opa hat mit seinem Betrieb früher auch mal ein paar Röntgenräume installiert. Ich vermute mal, das kommt daher.
Das kann sein.
Beim Schrottpass kriegt man erstaunlich viel Geld dafür. Die erkennen dann nämlich nicht, dass da Blei drin ist. Das hat mir die Hälfte meiner Drehbank finanziert.
Ehrlich gesagt, es war einfach da und dann war hier ein Pflasterer und da muss eben noch ein Kabel rein und dann habe ich das einfach da reingeschmissen. Da guckten die Enten aus der Erde und erst dann wurde ich gewahr, als ich das anschließen wollte, was ich da getan habe. Also ich habe mir echt einen abgebrochen. Das Zeug musst du echt mit der Pucksäge abmanteln, um an die Adern zu kommen. Das wird nie kaputt gehen, niemals im Leben. Das wird uns alle überleben.
Den Scheiß habe ich auch in Werkstatt 2 an der Decke hängen. In einer etwas anderen Variante ist ja andere Länder, andere Sitten. Da ist der Schutzleiter als verzinnter Blankdraht, mehradrig.
Ja, genau.
In dem Bleirohr innen geführt und dann aber blau und braun drinne. Das Zeug ist sowas von scheiße zu verarbeiten.
Ja, das stimmt.
Das kommt noch aus Zeiten, als man so Abzweigdosen hat mit so einem Porzellaneinsatz mit 4 Gewindelstiepeln, die da rauskamen, wo solche Kappen draufgestreut worden sind.
Ja.
Und den 5. in der Mitte für den Schutzleiter.
Richtig, richtig, genau. Hast du den eigentlich schon mal abgekniffen, weil der dauernd der FI kam, weil du das Gerät unbedingt noch benutzen wolltest?
Klebeband drüber geht auch. Auch wenn es brummt, das geht auch wunderbar.
Ja, ist keine Frage, ne? Macht man dann einfach. Man hat ja Ahnung. Haha.
Das gute 3M-Isolierband, das hält auch aus, in die Steckdose gesteckt zu werden, wenn sie beim Schutzleiter klebt. Das reißt nicht durch.
Ja, man muss dazu sagen, wir haben in der Stammtischrunde ja auch mal ein Raclette gemacht und dieser blöde Raclette-Grill hat immer den FI geschmissen. Wir haben dann einfach PE durchgekniffen. Die Pfannen hatten ja einen Plastikgriff, da konnte ja nichts passieren. Und ein heißes Gerät fasst man ja sowieso nicht an. Ja, es hat wunderbar funktioniert. Man muss sich ja nur einmal der Befahren bewusst werden und dann ist das völlig harmlos. Also alle, die am Tisch saßen, hatten noch Ahnung von Strom, muss man ja auch dazu sagen. Aber es war schon so ein bisschen. Aus Sicherheitsgründen hat man einen Phasenprüfer neben das Gerät gelegt. Damit fühlten wir uns dann alle wahnsinnig gut.
Naja, der Todesherd hier aus meinem Keller war ja auch aus der gleichen Kategorie.
Ja.
Der hastig für einen Weihnachtsstammtisch zusammengefriemelte Herd, um den Grünkohl auch unten in geselliger Runde bereiten zu können, bestand aus dem Oberteil von dem Herd, also die 4 Kochplatten in den Edelstahleinsatz und der frontseitigen Bedieneinheit, weil der Rest vom Herd, der Ofen, der war kaputt, da fehlte irgendwas am Ofen. Wir haben es einfach auseinander, wir haben die Teile nicht gefunden, innerhalb von 10 Minuten haben das Ding einfach auseinandergebaut. Man hätte von unten nicht runtergreifen dürfen, das Ganze war auf einem relativ wackeligen Dachlattengerüst aufgebaut.
Ja.
Mit x verschiedenen Winkeln und Versteifungen, aber oh, hat funktioniert. Drehstromstecker dran, fertig.
Ja, und wir haben da einen Zettel dran gehängt, hier nicht runterfassen und damit war die Sache dann geregelt. Wir konnten unser Essen warm machen, was willst du mehr, ne?
Da war sogar ein Blechschild dran, Achtung Hochspannung.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Genau, genau. Ja, damit war das total safe, also.
Irgendjemand hat auch den Plastikbeileiter, der in diese Plastikschnur, die in den, so eine Herzzuleitung drin ist, die wir in den CE-Stecker reingemacht haben, auf der anderen Seite mit einer Ader Intuit sogar auf eine Klemme aufgelegt. Ich glaube, es war Eike. Das war alles ordnungsgemäß angeschlossen.
Ja, dann konnte uns ja nichts passieren. Wir haben es auch alle überlebt. Also von daher, Fusch ist nicht immer das Schlimmste. Und ja, so der klassische Kabel-Nazi, ich weiß nicht, was das immer soll, dass die Leute sich tierisch drüber aufregen. Also heute war im Forum ja auch ein schönes Bild, da hatte jemand wohl eine Steckdose installiert mit klassischer Nullung. Das kann ich ja noch verstehen, wenn tatsächlich eine echte Gefährdung davon ausgeht. Aber wenn es ein bisschen zusammen improvisiert ist, aber offensichtlich haltbar und derjenige weiß, was er da tut, ey, so what? Also da bin ich ganz entspannt. Wahrscheinlich wäre das anders, wenn ich jetzt ein Haus bauen würde und die Handwerker bezahle für das, was die da machen und die machen irgendeine Scheiße, da würde ich wahrscheinlich auch an die Decke gehen. Das ist aber auch eine andere Kategorie. Wenn ich mir so überlege, was Dietmar da in seinem Haus hatte, wo die wirklich die Heizung mit den Bedienelementen zur Wand eingebaut haben und solche Sachen, also das war schon sportlich. Das ist,
ich frage mich bis heute, wie die das überhaupt hinbekommen haben. Das musste die Handwerker doch furchtbar aufgeregt haben, dass man selber doch total scheiße rankommt zu montieren.
Genau.
Die Leitung ging vielleicht einfacher ran, aber die ganze Heizung an sich.
Ja.
Also.
Ja, und man muss es ja auch mal einschalten können. Und wenn man dann nicht an den Einschaltknopf kommt, dann spätestens dann sollte man sich gewahr werden, dass man gerade ganz großen Bock missgebaut hat. Aber gut, das ist Fusch am Bauen. Das ist so ein ganz, ganz allgemeines Thema. Also wenn man Fusch bei Google eingibt, es tauchen immer nur Bausünden auf. Das fand ich schon so ein bisschen schade. Man kann ja so unendlich viel verfuschen. Das ist ja eigentlich ist das wunderbar.
Hast du schon mal Schuhe mit Silikon repariert?
Nee, mit Heißkleber. Silikon hält meistens nicht so besonders gut, habe ich festgestellt. Ich habe auch schon Sohlen.
Heißkleber hält auch nicht länger.
Ja, kommt drauf an. Also wenn man das Leder vorher, wenn es Leder ist und ein geeigneter Kunststoff, wenn man es heiß macht. Und dann zusammen, ich habe auch schon Badelatschen mit Spacksschrauben zusammengeschraubt. Das geht auch. Ich habe sogar die Edelstahlschrauben genommen, damit es im Schwimmbad nicht rostet.
Karosseriekleber geht auch wunderbar.
Oh ja, der hat nur den Nachteil, der trocknet so schnell. Also wenn du so eine halbe Kartusche hier rumliegen hast, nach 3 Monaten ist die ja fest. Das ist schlecht lagerfähig, das Zeug. Das musst du dann in großen Mengen drüber jauchen, damit du es auch verbrauchst. Das mache ich natürlich auch gern. Ich habe neulich erst Fußleisten damit angebracht und so Scheuerleisten. Also das kriegst du im Leben nicht wieder ab. Das ist wunderbar.
Da kommt der Putz mit.
Ja, das ist jetzt fest und das ist auch fest. Und nach mir die Sintflut. An der Stelle war mir das echt egal.
Ich habe vor 10 Jahren am Mastro von der Satzschüssel bei Werkstatt 2 einen Schraubdeckel von so einem Einweg-Zweitakt-Benzinkanister mit halb eingetrocknetem Karosseriekleber oben raufgeklebt, weil ich keine Mastkappe habe.
Ja.
Die ist immer noch da. Die wird auch in diesem Leben nicht mehr abfallen. Vielleicht zerbröselt der Kunststoff irgendwann, aber der Kleber wird noch da sein.
Wollte ich gerade sagen, ist wahrscheinlich nicht so ganz UV-beständig, ne? Aber solange das nicht bewegt wird, hält sowas unendlich lange. Also da muss man sich eigentlich gar keine Sorgen machen.
Und wer fummelt da oben schon dran rum?
Höchstens mal ein Vogel oder so, ne? Aber der kackt dann noch drauf und dann ist das wieder versiegelt.
Wo wir gerade beim Fusch sind und so langsam dem Ende entgegenbewegen, noch so ein richtiger Kracher zum Schluss. Da gab es doch mal so eine Episode bei dir mit 2 alten Elektrokettensägen und nachgegossenen Ritzeln und ausgebauten Sicherungen.
Oh ja, oh ja. Wir hatten ein Haus gekauft und da standen Bäume drauf und die mussten zerlegt werden und der Finger war mal wieder zu geizig. Also habe ich bei eBay Kleinanzeigen mehrere Kettensägen gekauft, jeweils für 1 Euro. Habe gedacht, die kriege ich wieder zu flott. Zur Not machst du aus 3 dann eine. Ja, das ist nicht so ganz trivial. Erst recht, wenn das wirklich alles Billigwerkzeug war und nichts zusammenpasste und die Vorbesitzer offensichtlich damit mal Yton geschnitten hatten. Das zermalte wirklich alles.
Das ist auch richtig schöne Fuschidee. Yton mit einer Kettensäge sägen.
So sahen die jedenfalls aus. Und die waren wirklich übelst vergeigt und keine einzige davon tat noch. Und dann habe ich allen Ernstes versucht. aus so einem gelb-blauen Plastikmonster und einem grünen Plastikmonster der Marke Sasumo Wang Dong habe ich dann versucht, eine zu machen. Ich hatte also ein Schwert, ich hatte eine Kette, ich hatte ein Gehäuse und nichts davon, wirklich gar nichts davon passte zusammen. Und der Yitong hatte natürlich auch die Kettenritzel weggeschmirgelt, also da war dann gar nichts mehr da. Die Ölpumpen waren alle kaputt, die müssen auch irgendwie mal was angesaugt haben, was kein Öl war und waren dann auch verharzt und fertig und das ging als allererstes der Antrieb. Also ein befreundeter Zahntechniker hat mir dann aus Kobaltchrom ein neues Ritzel gegossen, das konnte ich dann erfolgreich da einbauen. Das Schwert musste ich ein bisschen aufbohren, die Kettenbremsen musste ich ausbauen, weil das passte nicht zusammen, das lief also einfach weiter. Die waren nicht zum Funktionieren zu bewegen. Das heißt, ich hatte dann also eine Säge, die Kette bewegte sich, machte einen Höllenlärm und es schnitt auch ein wenig, aber die Ölpumpen waren natürlich kacke. Und dann musste ich also tatsächlich obendrauf, habe ich dann versucht, mit so einer Schwingankerpumpe aus einer Kaffeemaschine dann das Öl zu fördern und dann auf die Kette zu bringen. Später habe ich dann einfach den normalen Tank wieder angebaut, direkt über diese Förderöffnung und Schlauch und dann einfach mit Druckluft dann Druck drauf gegeben über einen kleinen Druckminderer und ein Nadelventil. Die Fördermenge ließ sich nicht so richtig gut einstellen. Das war eine Höllensauerei und die Kette, weil die auch nicht zu dem Schwert passte, lief dauernd ab. Und ohne die Kettenbremse war das natürlich auch ein ziemliches Himmelfahrtskommando. Also ich war ernsthaft bemüht. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe versucht, daraus etwas zu machen. Und ich habe irgendwann echt kalte Füße bekommen, weil bevor ich mich mit dieser Höllenmaschine da irgendwie irgendwas abschneide oder mir das alles um die Ohren fliege, ich habe mir dann eine gekauft. Also das ging wirklich nicht mehr. Das soll jetzt mal so als wirklich schlechtes Beispiel dienen. Also ich hatte meinen Spaß beim Basteln, aber der Antrieb war da tatsächlich auch der Geiz. Ich wollte nichts Neues kaufen. Ich wollte nicht ums Verrecken. Ja, das war das Ergebnis davon. Da gibt es auch noch auf meiner Seite gibt's irgendwo ein Video dazu, wie ich da stehe und nach 2 Sekunden läuft dann schon das erste Mal die Kette wieder ab, weil das nicht auf das Schwert passte
Und so schließt sich der Kreis vom Billigwerkzeug zu Pfusch.
So kann man sagen. Das ist eine wunderbare Kombination aus beidem. Es ist nicht zum Nachahmen empfohlen, absolut nicht. In diesem Sinne, alles Weitere findet ihr unter fingerswelt.de. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Und bis dahin viel Spaß beim Basteln.